SRF 1.
Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous mit Ivana Pribakovic und diesen Mittagsthemen. Goldlauf von Dario Cologna. Der Bündner holt den Sieg in Sochi mit deutlichem Vorsprung auf die Konkurrenz. Nach der Beschränkung der Zuwanderung muss der Bundesrat das Ausländergesetz überdenken. SVP-Nationalrat Hans Fehr erklärt.
Es ist ein Unsinn, wenn man irgendein Gesetz laboriert, das nicht Rücksicht nimmt auf den letzten Sonntag.
Und wie die Einwanderung beschränken. Das SVP-Rezept wollen wir vom Parteipräsidenten Toni Brunner hören. Im Tagesgespräch um 13 Uhr. Dario Cologna zeigt sich in bester Form. Bei warmen Temperaturen und im weichen Schnee doppelt der Schweizer Langläufer nach und gewinnt über 15 Kilometer klassisch sein zweites Olympiagold in Sochi. Rachel Mürit berichtet.
Dario Cologna gewinnt das Rennen in überlegener Manier. Dem zweitplatzierten Schweden Johan Olsson nahm er fast eine halbe Minute ab. Das alleine schon zeigt, dass Dario Cologna das Rennen von A bis Z dominiert hat. Trotz schwieriger Wetterbedingungen lief Cologna schon fast leichtfüßig durch den schweren und nassen Schnee. Seine Form ist gut, das Material ebenfalls gut präpariert. Cologna lief allen davon. Bereits als er ins Ziel kam, wusste Cologna, dass ihm der Sieg nicht mehr zu nehmen sein wird. Er ballte die Faust und lächelte in die Kameras. Er musste jedoch noch ein paar Minuten warten, bis alle seine direkten Konkurrenten im Ziel waren und er definitiv jubeln konnte. Für Cologna ist es nun die dritte Goldmedaille an Olympischen Spielen. In Vancouver gewann er bereits Gold über die 15 Kilometer, dann vor 5 Tagen Gold im Skiathlon. Von dem dreifachen Olympiasieger ist an diesen Spielen in Sochi noch viel zu erwarten.
Rachel Mürit und sie spricht gleich bei uns mit Gold-Dario. Doch zuerst zu den Meldungen des Mittags mit Bettina Studer.
Die geplante Revision des Ausländergesetzes soll neu gestartet werden. Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats hat einen Revisionsentwurf dazu an den Bundesrat zurückgewiesen. Nachdem das Volk die Zuwanderungsinitiative der SVP angenommen hat, mache die Arbeit am bisherigen Entwurf keinen Sinn, befand die Kommission. Im Weiteren befindet die Kommission, dass die vom Volk angenommene Ausschaffungsinitiative strikt nach ihrem Wortlaut umgesetzt werden soll. Sie vertritt damit eine strengere Haltung als der Bundesrat. Dieser will, dass vor der Ausschaffung eines verurteilten ausländischen Straftäters die Umstände des einzelnen Falles berücksichtigt werden. In Deutschland hat ein Fall von mutmaßlicher Kinderpornografie die Regierung erreicht. Konkret ermittelt wird gegen einen früheren SPD-Parlamentarier. Im Fokus steht aber der CSU-Politiker Hans-Peter Friedrich, der im letzten Herbst noch Innenminister war. Er erfuhr von den Ermittlungen und informierte die Führung der SPD. Der zuständige Staatsanwalt sagte dazu, er sei fassungslos. Friedrich, jetzt Landwirtschaftsminister, kündigte seinen Rücktritt an, falls gegen ihn wegen Amtsgeheimnisverletzung ermittelt werden sollte. In den Euro-Ländern ist die Wirtschaft im letzten Quartal 2013 etwas stärker gewachsen als erwartet. Die Statistikbehörde der EU gibt das Wachstum im Vergleich zum Vorquartal mit 0,3% an. Das Wachstum erfasste auch Krisenländer. In Italien stieg die Summe der Güter und Dienstleistungen erstmals seit 2,5 Jahren wieder an, um 0,1%. Auch Portugal und Spanien melden ein Wachstum von 0,5 bzw. 0,3%. In den beiden größten Volkswirtschaften der EU hat die Wirtschaft im letzten Quartal ebenfalls an Schwung gewonnen, in Frankreich um 0,3 und in Deutschland um 0,4%. Wer seine Krankenkassenprämien nicht bezahlt, wird es im Kanton Aargau künftig schwerer haben. Säumige Zahler sollen von Ärzten und Spitälern nicht mehr behandelt werden. Einzige Ausnahme sind Notfälle. Dazu ist eine schwarze Liste geplant, auf der Prämienschuldner vermerkt werden. Die Aargauer Kantonsregierung hat dem Parlament den Entwurf für eine entsprechende Gesetzesrevision vorgelegt. Nur Ärzte, die jeweiligen Wohngemeinden und der Kanton sollen auf die Liste zugreifen dürfen. Sie soll spätestens Anfang 2015 eingeführt werden. In Basel hat Bundesrat Johann Schneider-Ammann die MUBA eröffnet. Die Publikumsmesse dauert 10 Tage. Verglichen mit anderen Jahren sind dieses Mal weniger Aussteller auf dem Messegelände präsent. Grund dafür ist die Schmuck- und Uhrenmesse, die am gleichen Ort stattfinden wird und sich zurzeit im Aufbau befindet. Der Filmproduzent und Autor Alexander J. Seiler erhält den Ehrenquarz des Schweizer Filmpreises 2014. Der 86-Jährige sei einer der Gründerväter des neuen Schweizer Films und werde für sein Gesamtwerk ausgezeichnet, teilt das Bundesamt für Kultur mit. Zu Seilers bekanntesten Werken gehört der Dokumentarfilm «Siamo Italiani» aus dem Jahr 1964. Der Film, der den Alltag italienischer Gastarbeiter zeigt, sorgte international für Aufsehen. Im Osten der indonesischen Insel Java hat der Ausbruch des Vulkans Klut viele Menschen in die Flucht getrieben. Nach Angaben des Katastrophenschutzes leben mindestens 200.000 Personen im betroffenen Gebiet. Der Luftverkehr ist wegen der Aschewolke stark eingeschränkt. Mehrere internationale Flughäfen stellten ihren Betrieb ein.
Rendezvous. Natürlich hören wir den zweifachen Olympiasieger Dario Colonia hier im Interview, aber zuerst geht es weiter mit ersten innenpolitischen Folgen der SVP-Masseneinwanderungsinitiative und mit Erinnerungen eines portugiesischen Saisonniers.
Viele Familien sind 9 Monate lang ohne Kontakt oder mit Brief, mit Telefon oder damals war kein Internet. Das ist schade gewesen für viele Leute.
Und Saisonniers sind auch ein Thema im Tagesgespräch mit dem SVP-Präsidenten Toni Brunner. Und kurz vor eins pirschen wir uns mit 2 Nationalparkhütern an seltene Vögel heran.
Observations per la lista de las bestias rares, un bitchelein nair.
Wie zum Beispiel den Schwarzspecht. Dies und mehr nach Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index liegt bei 8.392 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.22.24 gehandelt, der Dollar zu 89,26 Rappen. Das Wetter in Graubünden und im Süden scheint häufig die Sonne, sonst ist es bewölkt und stellenweise kann es etwas regnen. Die Temperatur rund 8 Grad im Norden und 10 Grad im Süden. Morgen Samstag bläst in den Alpen stürmischer Föhn, am Jura hat es Wolken und lokal fällt etwas Regen. Im Süden ist es bewölkt und tagsüber setzt Niederschlag ein. Die Temperatur milde 10 Grad im Norden mit Föhn bis 18 Grad und im Süden 7 Grad.
Die SVP hat es nach ihrem Abstimmungssieg angekündigt. Bei der Beratung des neuen Ausländer- und Integrationsgesetzes werde sie 35 Verschärfungen einbringen. Heute nun die überraschende Wende. Die Staatspolitische Kommission des Nationalrates will das Gesetz im Moment nicht überarbeiten, sondern schickt es zurück an den Bundesrat. Raphael von Matt weiß warum.
24:0. So deutlich fällte die Staatspolitische Kommission des Nationalrates den Entscheid, das neue Ausländer- und Integrationsgesetz an den Bundesrat zurückzuschicken. SVP-Nationalrat Hans Fehr erklärt weshalb.
Es ist ein Unsinn, wenn man jetzt irgendein Gesetz laboriert, das nicht Rücksicht nimmt auf den letzten Sonntag. Und darum zurück an den Bundesrat, Neubearbeitung aufgrund dieser Initiative.
Heute ist das Ausländergesetz in 2 Geltungsbereiche unterteilt. In einen Teil für Menschen aus der EU und einen zweiten Teil für Menschen aus Drittstaaten. Wenn nun wegen dem Ja zur Initiative gegen Masseneinwanderung die Personenfreizügigkeit möglicherweise aufgehoben oder eingeschränkt würde, dann machte diese Zweiteilung keinen Sinn mehr. Solange also nicht klar sei, wie die SVP-Initiative umgesetzt werde, bringe es nichts, das Ausländergesetz zu überarbeiten, sagt auch der grüne Nationalrat Balthasar Glättli.
Das wäre wirklich Arbeit, vermutlich für den Papierkorb gewesen.
Das neue Ausländer- und Integrationsgesetz war von Bundesrätin Simonetta Sommaruga vorgeschlagen worden. Darin sollte das Prinzip «fördern und fordern» umgesetzt werden. Demnach müssen sich Ausländer stärker bemühen, um eine Niederlassungsbewilligung zu erhalten. So müssen sie sich beispielsweise verpflichten, Sprachkurse zu besuchen. Dass diese Bestimmungen nun vorläufig nicht umgesetzt werden, das bedauert FDP-Nationalrat Kurt Fluri.
Allerdings muss man hier sagen, dass in sehr vielen Kantonen dies bereits heute üblich ist, dass man eben Integrationsvereinbarungen schließt. Und deswegen hat das keinen großen Schaden, wenn jetzt auf Bundesebene zugewartet wird.
Das neue Gesetz hätte verschiedene Verschärfungen gebracht. Etwa hätten nur Ausländer eine Niederlassungsbewilligung erhalten, die belegen können, dass sie integriert sind. Daneben wäre im Gesetz aber auch ein Rechtsanspruch auf eine Niederlassungsbewilligung verankert gewesen, für Personen, die integriert sind. Dass diese Bestimmung nun auch wegfällt, stört SP-Nationalrätin Silvia Schenker.
Mein Herzstück war dieses Recht auf eine Niederlassungsbewilligung. Dass das jetzt nicht kommen kann, das bedauere ich sehr.
Trotzdem, für einmal herrscht Einigkeit im ganzen politischen Spektrum. Momentan würde ein neues Ausländergesetz keinen Sinn machen. So liegt der Ball nun wieder beim Bundesrat.
Raphael von Matt, und wir bleiben bei Arbeitnehmern aus dem Ausland. Kommen, arbeiten und dann wieder gehen. Das war einmal. Saisonniers gibt es heute keine mehr. Heute gilt, wer aus der EU in die Schweiz kommt, darf hier so lange arbeiten und wohnen, wie er will. Und wer kommt, darf auch seine Familie mitbringen. Nur nach dem Ja zur neuen Einwanderungspolitik könnte das Saisonnierstatut ein Comeback feiern. Politisch ist die Diskussion lanciert. Das macht denen Sorgen, die seinerzeit als Saisonniers in die Schweiz kamen. Miriam Eisner über Ängste und Hoffnungen eines Portugiesen in Luzern.
Adelin Odessa macht nicht den Eindruck, als könnte ihn leicht etwas umhauen. Großgewachsen, mit kräftigen Oberarmen, die Augen hellwach hinter den Brillengläsern. Man sieht dem 53-Jährigen seine Vergangenheit als Spitzensportler an.
Mein Einnahmewerfer war 1990 und 1991 war ich die 8. Beste in ganzer Schweiz als Einnahmewerfer.
Bevor der große, starke Mann in die Schweiz kam, war er in seiner Heimat Portugal sogar Meister im Hammerwerfen. Über 30 Jahre ist das her. Abenteuerlust hatte ihn seinerzeit aus Portugal weggetrieben, er brach sein Studium ab und begann ein neues Leben als Arbeitsmigrant. Bis heute bewahrt er das gelbe Büchlein mit dem großen A, seinen ersten Ausweis als Saisonier in der Schweiz, auf.
Schauen Sie mal, das ist meine erste Aufenthaltsbewilligung, überhaupt die erste. Ich habe dieses Foto gemacht im Bahnhof in Lugano. Ich mit 20. Nicht schlecht, he?
Er begann als Kellner im Tessin, dann kam er nach Davos, später in die Innerschweiz. Ein Saisonarbeiter, der pro Jahr höchstens 9 Monate arbeiten durfte und dann wieder für mindestens 3 Monate ausreisen musste.
Können Sie sich vorstellen, 3 Monate weg von einem Arbeitsplatz? Ohne Verdienen, keine Entschädigung vom Arbeitslosenkasse, nichts. Immer mit der Angst, ja, bekomme ich den Arbeitsvertrag, bekomme ich nicht, bekomme ich Aufenthaltsbewilligung, bekomme ich nicht Aufenthaltsbewilligung. Die Angst war immer präsent, oder?
Zum wirklichen Problem wurde diese Situation, als Adelin Odessa seine Frau kennenlernte. Die junge Portugiesin durfte ihn, den Saisonier, auch nach der Hochzeit nicht einfach so in die Schweiz begleiten.
Wenn ich meine Frau kennengelernt, ich bin allein in der Schweiz gekommen, oder? Und ich habe sofort mit meinem Kontakt, mit meiner Beziehung, oder? Ich habe sofort versucht, eine Stelle zu finden für meine Frau. Zum Glück, ich habe eine gefunden und 2 oder 3 Monate später, sie konnte wieder in der Schweiz kommen.
Viele seiner Arbeitskollegen hatten weniger Glück.
Ich erinnere mich Leute mit Kindern, mit Frauen in Portugal oder und keine Möglichkeit zum Familiennachzug, oder? Das war möglich damals. Und viele Familien sind 9 Monate lang ohne Kontakt oder ohne nichts oder mit Brief, mit Telefon oder. Damals war kein Internet. Das ist schade gewesen für viele Leute.
Seine 3 Kinder aber kamen in der Schweiz zur Welt. Sie sind hier groß geworden und haben den Schweizer Pass. Auch Adelino Dessa und seine Frau haben unterdessen eine Niederlassungsbewilligung. Sie arbeitet im Kantonsspital Luzern. Er ist mittlerweile Herausgeber einer Zeitschrift für die portugiesische Migrantengemeinschaft in der Schweiz. Und diese machen sich jetzt große Sorgen.
Die letzten Tage, ich weiß nicht, wie viele Telefonate wir bekommen haben. Wir sprechen nur von diesem Thema. Also, die Leute haben Angst, was passiert.
Dass die Schweizer Bevölkerung das Rad für die ausländischen Arbeiterinnen und Arbeiter wieder zurückdrehen will, kann er nicht verstehen.
Vor 30 Jahren wir konnten nicht unsere Kinder in die Schweiz bringen. Aber jetzt dürfen wir unsere Familie nachsuchen. Und jetzt sagen, jetzt haben wir Kontingent, jetzt musst du wieder zurück nach Portugal.
Trotzdem, die Hoffnung aufgeben will Adelin Odessa, der ehemalige Sportler mit dem Kämpferherz, nicht.
Ich denke, das kommt sicherlich gut, oder? Ich bin überzeugt, Bern und Politik und SVP werden sicher einen Lösung finden, weil das kann nicht sein so.
Rendezvous Viertel vor eins. Er wird auch als Tony Blair der Toskana bezeichnet. Matteo Renzi, erst 39-jährig, Bürgermeister von Florenz, Leader des Partito Democratico und sehr ehrgeizig. Nachdem er gestern seinen Parteikollegen Premierminister Letta vom Thron geschubst hat, dürfte Renzi schon sehr bald den Auftrag zur Bildung einer neuen Regierung bekommen. Und Renzi meint:
La bella addormentata nel bosco, ferma!
Jetzt sei Schluss mit dem Dornröschenschlaf. Italien müsse erwachen. Wer ist dieser Matteo Renzi, der so viel Selbstbewusstsein versprüht, dass niemand genau wissen will, was er politisch will? Rolf Pellegrini.
Matteo Renzi hatte es schon immer eilig. Er spricht schnell, wie gewitzte Fiorentiner es tun. Er ist schlagfertig. Er wird 2004 mit 29 Präsident der Provinz Florenz, 2009 Bürgermeister. Studiert hat er Jus, gearbeitet hat er ein bisschen bei seinem Vater in dessen Werbeagentur. Doch die Politik ist sein eigentliches Geschäft, seine Passion. Nicht bei den Ex-Kommunisten begann er, sondern bei den Christlichdemokraten. Christlichdemokrat ist er geblieben. Leicht fällt ihm der Kontakt mit den Leuten. In Florenz, auf der Straße, auf den Märkten schüttelt er viele Hände, hat einen Satz bereit für jedermann. Das Velo benutzt er und ein Kleinauto. Beliebt ist der jugendliche Renzi, sehr beliebt. Im Mai würde er ohne Zweifel als Bürgermeister wiedergewählt werden, wenn er den Sindaco bleiben sollte, neben seinem Amt als Premierminister. Er habe die Zahl der Gemeinderäte reduziert, sagte er, viel Geld gespart. Was ihm angekreidet wird von den Autofahrern, ist die Tatsache, dass er durch die Erweiterung der Fußgängerzonen den Verkehr außerhalb der Zonen noch zähflüssiger gemacht hat. In seiner Partei, dem Partito Democratico, fuhr Renzi wie ein Wirbelwind ein. Er wollte die alte Generation verschotten. Er tat es. Die Ex-Kommunisten D'Alema, Fassino, Bersani haben nichts mehr zu sagen. Ein erster Anlauf, um Leader seiner Partei zu werden, scheiterte 2012. Bersani konnte sich nochmals durchsetzen. Doch ein Jahr später, im Dezember 2013, wurde Renzi Parteichef. Seither stachelte er von der Seitenlinie aus Premierminister Letta an: Tu endlich was, steh nicht still, Schlafmütze schwang damit. Die Aufgabe, die Renzi jetzt übernimmt, ist gigantisch: Italien vor dem Absturz in die Wirtschaftshölle zu bewahren und ihm eine Kommissarsüberwachung von der Europäischen Union und dem Internationalen Währungsfonds zu ersparen. Wie er das bewerkstelligen soll, weiß niemand. Doch die Confindustria, der Industriellenverband, scheint auf den jungen Dynamiker zu setzen. Freilich, sie machte auch schon klar, was sie von ihm will. Mindestens 100 Milliarden Euro, nicht auf 5 Jahre verteilt, sondern sofort auf den Tisch, um die Steuern senken zu können, damit nicht noch weitere Zehntausende von Unternehmen schließen müssen. Sie zu finden, die 100 Milliarden, diese Herkulesaufgabe überlässt die Confindustria gerne dem umtriebigen Jungpolitiker.
Rolf Pellegrini. Noch vor eins das Interview mit dem goldenen Bündner Dario Colonna, doch zuerst noch dies. Was Margaret Thatcher Großbritannien brachte, scheint jetzt Premierminister Tony Abbott Australien bringen zu wollen. Seine konservative Regierung will nicht nur sämtliche Subventionen für Unternehmen streichen, sie sagt auch den Gewerkschaften den Kampf an. Urs Welterlin über den Strukturwandel in Australien.
Die Nachricht traf den kleinen Ort Shepparton wie ein Donnerschlag. Nein, die Regierung werde der in Nöte geratenen Konservendosenfabrik SPC Adoma keine 25 Millionen Franken aus der Steuerkasse geben. Das war die Botschaft von Premierminister Tony Abbott. Die Zukunft hunderter von Arbeiterinnen steht auf der Kippe. Sharman Stone, Abgeordnete des Wahlkreises, in dem Shepparton liegt, ist empört.
What they said was, we're not going to help because it is the amazing wages and conditions that have knocked this company for six.
Die Regierung habe gesagt, sie helfe nicht, weil außerordentlich großzügige Gehälter und Arbeitsbedingungen die Firma in die Knie gezwungen hätten. Das sei schlicht eine Lüge, so die Parlamentarierin. 50.000 Franken pro Jahr, das sei kein fürstliches Gehalt. Stone ist nicht eine Gewerkschafterin, sie gehört Abbotts eigener konservativer Partei an. Schon als Student hatte Tony Abbott eine tiefe Abscheu gegenüber jeglicher Einmischung des Staates in die Belange der Wirtschaft. Jetzt setzt er seine neoliberale Ideologie durch. Jeder sei für sich selbst verantwortlich, das Zeitalter des Anspruchdenkens sei vorbei. Noch in den 70er Jahren war Australien ein Land, in dem von Butter bis zu Autoreifen fast alles subventioniert wurde. Wirtschaftliche Reformen durch verschiedene Regierungen sorgten dann aber dafür, dass heute fast alle Bereiche der Wirtschaft ohne Hilfe des Steuerzahlers auskommen müssen. Fast alle. Ein Roboter in einer Fabrik der Firma Holden in Südaustralien. Die australische Tochter von General Motors wird bald ihre Tore schließen. Auch Ford macht dicht. Vor ein paar Tagen hat auch Toyota die Schließung angekündigt. Das Ende der australischen Automobilindustrie. Bis zu 80.000 Arbeitsplätze werden verloren gehen. Als einer der letzten Wirtschaftszweige war diese Industrie von den früheren Regierungen mit Milliarden Dollar subventioniert worden. Obwohl in benachbarten Billigländern Asiens ein Auto zu einem Viertel des Preises gebaut werden kann. Der Grund für die Subventionen waren nicht zuletzt Macht und Einfluss der Gewerkschaften. Sie sind dominant in der Autoindustrie. Tony Abbott hat sie im Fadenkreuz.
We don't want honest workers to be ripped off by dishonest union bosses.
Die Regierung wolle nicht, dass ehrliche Gewerkschaftsmitglieder von unehrlichen Gewerkschaftsbossen ausgebeutet werden. Eine Untersuchungskommission solle jetzt Berichte über Betrügereien, Erpressungen und Korruption durch die Chefs einiger Gewerkschaften prüfen. Die zu erwartenden Berichte über die Verfehlungen der sogenannten Union-Bosse könnten das Ende der Gewerkschaften in Australien einläuten. Vielleicht ist Abbotts Feldzug gar nicht mehr nötig, denn Gewerkschaften verlieren laufend an Bedeutung, Arbeitgeber und Belegschaft verhandeln immer häufiger direkt. Während noch in den 80er Jahren die meisten Werktätigen einer Gewerkschaft angehört hatten, sagen heute nur noch kümmerliche 20% aller Vollzeitbeschäftigten, sie seien stolz, Gewerkschafter zu sein.
Langsam also wird der Hals schwer von Dario Colonia. Schon die zweite Goldmedaille darf er sich in Sochi umhängen. Heute über 50 Kilometer klassisch bestach der Münstertaler erneut mit einer herausragenden Leistung. Rachel Mürit hat mit Dario Colonia kurz nach seinem zweiten Sieg gesprochen.
Ich habe ihn als erstes gefragt, wie es ist mit drei Goldmedaillen, mit der von Vancouver jetzt noch dazu gezählt, wie es ist mit drei Goldmedaillen zu leben, gleich viel wie Vreni Schneider im Ski Alpin. Hier seine Antwort.
Ich war mir bewusst gewesen, dass nicht viele zwei Goldmedaillen gewonnen haben und eigentlich drei schon gar nicht. Und dass ich jetzt in diese Dimensionen vorstossen, das macht mich sicher stolz. Und ja, ich konnte eigentlich nicht damit können rechnen, dass ich überall eine Medaille gewinne. Jetzt stehe ich mit zwei Goldmedaillen hier in Sochi. Und ja, also ich kann es noch nicht glauben. Ja.
Und vor allem wieder mit einem perfekten Rennen?
Ja, es war wirklich wieder perfekt. Auch heute. Nicht unbedingt damit gerechnet. Ich wusste, es wird sehr hart, sehr warme Temperaturen, sehr tief gewesen. Und auf das bin ich gut eingestellt gewesen. Und ja, ich wusste, dass es in der zweiten Hälfte entschieden wird. Und ja, nachher habe ich sicher mir geholfen, dass der Olsen vor mir ist. Das hat mich eigentlich ein bisschen hergezogen. Ich wusste, wenn ich ihn einhole, dann kann eigentlich nicht mehr passieren.
Wo sie durchs Ziel gekommen sind, Fuß in die Luft gestreckt und dann haben sie noch ein bisschen müssen warten, bis sie so richtig haben können jubeln, aber es ist ja klar gewesen.
Ja, zum Nachhinein war es klar gewesen, aber ich habe natürlich nicht genau gewusst, in der Zeit auf der Olsen und ich wusste, dass es sehr gut aussehen und auch ein gutes Gefühl hatte, aber ja, eine starke Konkurrenz hinter mir hatte, wie der Sund bei Poltoranin und so weiter, und ich wusste, wie sie drin waren, aber ja, es ist wirklich ja, unglaublich. Und so ein Einzelstadtrennen zu gewinnen, bedeutet mir sicher auch sehr viel. Ja, da muss man wirklich allein laufen und da kann nur der Beste gewinnen. Ja.
Danke, Rachel Müritz nach Sochi. Und wir gehen jetzt noch in Dario Colonias Heimat nach Graubünden. Da kam unsere Bündner Korrespondentin zu einer seltenen Ehre. Sarah Hauschild hat zwei Wächter im Nationalpark am Ofenpass begleitet. Und das, obwohl der Park für Besucher gesperrt ist. Aber weil der Nationalpark seinen 100-jährigen Geburtstag feiert, durfte Sarah Hauschild mit, durch die stille Natur, den Tierspuren nach, auf der Suche nach den Bartgeiern.
Kurdin Eichholzer, Notar Monvili. Beide sportlich, mit moderner Parkwächteruniform. Schwarze Skihosen, grüne Windjacke. Die Rucksäcke neben ihrem Pickup sind gepackt. Die Felle unter den Skiern montiert. Die Lawinensuchgeräte werden getestet.
Heute unser Auftrag ist heute, zum schauen, ob der Parkeier brütet.
Auf ihren Skiern ziehen die beiden Rätoromanen ihre Spuren in Richtung Valt Antermozza in der Nähe von Zernez. Vorbei an der RHB-Schiene, immer weiter weg von der Zivilisation. Plötzlich, aus einem verschneiten Tannenwipfel, fliegt ein Vogel auf. Es ist ein Schwarzspecht, ein seltener Vogel. Gurdin Eichholzer bleibt stehen, bespricht sein Diktaphon.
Observations per la lista las bestes raras, un bicchelein neir.
Parkwächter sind Datensammler. Auf jeder Patrouille notieren sie, welche Tiere sie wann und wo gesehen haben. So kommen Tausende von Informationen zusammen. Es ist das Rohmaterial für die Wissenschaft. Der Park ist ein Freiluftlaboratorium. Forscher dokumentieren, wie sich die Landschaft, der Wald, der Boden und die Tierwelt verändert, da, wo der Mensch die Natur seit 100 Jahren ganz sich selber überlässt. Die Männer stapfen weiter. Durch ein Bachbett, der Schnee knietief. Rauf runter, rauf runter. Auf dem Weg zum Parkgeier gehen sie weit ab von offiziellen Pfaden, da, wo sonst nie Menschen unterwegs sind.
Das ist für uns eigentlich immer noch, auch nach ein paar Jahren, immer wieder das Privileg. Wir geniessen das auch.
Nach 2 Stunden Marsch erreichen die Hüter des Parkes ihr Ziel. Sie ziehen warme Kleider an, sie trinken Tee, diskutieren, wo das Fernrohr installiert werden muss. 700 Meter weiter weg, über einem zu Eis erstarrten Wasserfall, sitzt ein Bartgeier.
Jetzt, weil wir ein bisschen unten dran sind, müssen wir ein bisschen Geduld haben, bis man den Bartgeier dann auch wirklich sieht. Aber wir haben gerade vorher mal gesehen, wie er den Kopf ein bisschen gelupft hat. Also jetzt sind wir ganz sicher, dass er am Brüten ist.
Auch jetzt sieht man gut, wie er den Kopf ein bisschen streckt. Wenn jetzt da durch das Fernrohr schaust, dann siehst du genau.
Dunkel der Schnabel, dunkel die Augenpartie, Hals und Kopf hellbraun. Der mächtige Raubvogel sitzt in seinem Horst und auf seinem Ei. Die Parkwächter sind erleichtert. Der Bartgeier brütet.
Ja, das ist jedes Mal ein Erlebnis eigentlich. Ist ein sehr seltene Tierart, die wir hier beobachten können. Und in der freien Natur ist das jedes Mal eine Sensation.
Erst zum 5. Mal brütet ein Bartgeierpaar im Parkgebiet. Wieder angesiedelt wurden die Tiere bereits vor 20 Jahren. Notarmon Willi hat die jungen Vögel damals ausgesetzt.
Vielmals, auch wenn man so einen Bartgeier auch jetzt noch sieht, fliegen, dann denke ich dann auch immer wieder, so einen jungen Bartgeier habe ich mal auf dem Rücken gehabt. Und auch sogar in den Händen. Also ich habe dann auch vom Traggräf den genommen und dann einfach in dem Horst dann wirklich hergelegt.
Begegnungen mit Wildtieren, einsame Streifzüge durch gesperrtes Parkgebiet im Winter, Wanderungen mit neugierigen Touristen im Sommer. Parkwächter, ein Traumberuf, sagen die Männer. Dann schnallen sie ihre Skier wieder an. Sie haben genug gesehen. Sie wissen, die Bartgeier brüten. Wenn alles gut geht, wird bald ein Jungvogel fliegen über der Wald Antermozza. Damit ist die Wiederansiedlung 100 Jahre, nachdem die Tiere ausgerottet waren, auf bestem Weg. Im ganzen Alpenraum leben inzwischen bereits 200 Bartgeier. Die Nationalparkwächter haben diese Erfolgsgeschichte mitgeprägt.
Und zurück mit Sarah Hauschild aus dem stillen, gesperrten Nationalpark. Am Ofenpass wird es hier jetzt wieder lauter. Im Tagesgespräch bei Susan Brunner ist Toni Brunner, der SVP-Präsident, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Bettina Studer.
Sieg für Dario Colonia. Nach dem Skiathlon holt der Schweizer Langläufer an den Olympischen Spielen in Sotschi auch über 15 Kilometer klassisch Gold. Für das Schweizer Team ist es bereits die 4. Goldmedaille. Neustart für die Revision des Ausländergesetzes. Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats ist der Ansicht, nach dem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative mache die Arbeit am bisherigen Entwurf keinen Sinn. Aufschwung in den Euro-Ländern. Im letzten Quartal 2013 ist die Wirtschaft etwas stärker gewachsen als erwartet, um 0,3% im Vergleich zum Vorquartal. Vom Wachstum erfasst wurden auch Krisenländer wie Italien, Portugal und Spanien.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.